Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen begleiten uns einige Verse aus dem 26. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort wird erzählt, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihm, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Liebe Schwestern und Brüder, ganz harmlos fängt dieser Schritt in der Leidensgeschichte Jesu an. Er besucht mit seinen Jüngern einen Garten, den Garten Gethsemane, der angeblich heute noch eine ganz besondere Atmosphäre haben soll. Das berichten zumindest diejenigen, die Israel besucht haben. Der Name Gethsemane ist nicht uninteressant. Das kommt vom hebräischen Gat Shemanim und das heißt Ölpresse. Ganz aktuell. War jemand letzte Woche von Ihnen einkaufen? Gibt es noch irgendwo Sonnenblumenöl? So eine Ölpresse, so ein Gethsemane, könnte man direkt hier brauchen. Aber das nur mal so nebenbei. Jesus geht mit seinen Jüngern in diesen Garten, aber das, was er dann vorhat, das ist nichts fürs große Publikum. Zum Großteil seiner Jünger sagt er, so Jungs, ihr bleibt jetzt mal da, setzt euch hin, ruht euch aus, ich gehe ein Stückchen abseits, denn ich will Zwiesprache halten mit meinem himmlischen Vater. Braucht man manchmal so einen Rückzugsraum, wo einem keiner reinredet, wo man in die innere Zwiesprache mit Gott kommt, wo man nicht gestört werden will. Gerade dann, wenn es um wichtige Dinge geht, und bei Jesus ging es ums eigene Lebensschicksal. Aber ganz allein geht er doch nicht. Er nimmt sozusagen den inneren Kern seiner Jüngerschaft mit. Petrus und die Zebedäus-Söhne, den Jakobus und den Johannes, zu denen er ein besonders inniges Verhältnis hatte. Die gehen mit ihm ein Stück abseits. Und Jesus erzählt ihnen, was auf seiner Seele lastet. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, was der Plan seines himmlischen Vaters für ihn ist. Kein Zuckerschlecken, ganz im Gegenteil. Und wie jeder Mensch vor einer solch großen Prüfung kommt sein Herz ins Zagen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. und er bittet sie: Bleib bei mir. Seid wachsam. Fühlt mit mir. Stärkt mir den Rücken. Und er geht dann noch ein paar Schritte auf die Seite, nachdem er seine Jünger so um seelischen Beistand gegeben hat, und fällt auf sein Angesicht und betet. Ganz ungewöhnlich. Zum Beten auf dem Angesicht liegen. Ein Zeichen der absoluten Hingabe, ein Zeichen der absoluten Demut und Unterwerfung unter den Willen Gottes. Ist bei uns ein bisschen aus der Mode gekommen. Allerdings, wenn Sie mal bei einer Priesterweihe, einer katholischen waren, dann liegen die Priesteramtskandidaten auch ausgestreckt auf dem Bauch, auf dem Boden vor dem Altar und vor dem Bischof, um ihm ihre absolute Unterwerfung auch damit deutlich zu machen. Jesus macht das nicht vor einem Bischof, er macht es vor sich, vor seinem himmlischen Vater. Und doch sind die Worte nicht so, als würde er all das, was Gott mit ihm vorhat, so ohne jeglichen Widerspruch akzeptieren wollen. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es ist sprichwörtlich wörtlich geworden bei uns. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber es ist kein Abendmahlskelch. Es ist kein einfacher Kelch, sondern Jesus weiß ganz genau, worum er betet. Es gab im alten Israel, wir finden es bei Jesaja, den Begriff des sogenannten Taumelbechers, den Kos Hatar Elah. Dieser Taumelbecher wurde sozusagen bildlich überreicht als Strafe Gottes, wenn Menschen sich etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und auch damals gab es die Bitte: Nimm diesen Taumelbecher weg. Gab es nicht nur im alten Israel. Man kann sich zum Beispiel an Sokrates bei den Griechen erinnern, der zum Tode verurteilt wurde und das Urteil wurde vollstreckt mit einem Becher voller Schierlingssaft. Das ist eine absolut tödliche Mischung. Und Jesus, wenn dieses Wort Kelch hier verwendet, weiß ganz genau, dass es hier um Leben und Tod geht. Dieser Kelch bringt seinen Tod. Aber er weiß auch, dieser Kelch bringt allen anderen Menschen das Leben. Er verhandelt eigentlich nicht. Er bittet und ergibt sich dann doch: Nicht mein Wille geschehe, sondern wie du willst, soll es geschehen. Wenn wir beten, dann hoffen wir und wünschen uns, dass nach Möglichkeit unser Anliegen, das wir vor Gott bringen, sich auch erfüllt, dass Gott Erfüllung gewährt. Und dann weiß man, wie schwer ein solches sich ergeben ist für die eigene Seele. Wie viel Kraft das kostet. Und er geht zu seinen Jüngern und findet sie schlafend. Spricht zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wir erinnern uns, er hatte sie herausgenommen aus der Mehrzahl der Jünger, hatte sie mitgenommen, damit sie ihm in seiner notvollen Stunde den Rücken stärken. Das tun wir ja auch. Wenn ein Mensch stirbt, gehen wir als Gemeinde ja auch zur Beerdigung. Nicht, weil es so üblich ist oder weil man es so macht. Und auch nicht, weil man vielleicht noch irgendwelche verborgenen Informationen abholen möchte über einen Verstorbenen, sondern wir gehen hin, um den Trauernden den Rücken zu stärken, ihnen zu zeigen, wir sind mit euch, wir sind für euch da. Das hat sich Jesus auch von seinen drei Jüngern gewünscht. Und dann kommt er hin und die schlafen. Und er macht ihnen den Vorwurf: Könnt ihr denn nicht mal eine Stunde mir zuliebe auf eure Bequemlichkeit verzichten? Könnt ihr das nicht mal eine Stunde machen? Aber wie ist es denn? Die Jünger bekommen mit, wie groß die Last Jesu ist. Und wie reagieren wir, wenn wir großen Lasten gegenüberstehen? Wenn wir merken, es geht über unsere Kräfte? Wie oft machen wir die Augen zu? Wie oft ist das Bedürfnis da, nicht hinzugucken? Wie viele tun es im Moment, wenn wir ein paar hundert Kilometer nach Osten blicken? Wir wissen vom Verstand her, dort suchen Menschen Schutz in Kellern und U-Bahnen vor Dauerbombardement und Dauerbeschuss. Wir wissen, dass Frauen, Kinder, Alte, Junge reihenweise getötet werden. Unsere Seele verkraftet es gar nicht, sich das so richtig vorzustellen. Und wie sehr sind wir versucht, die Augen zu schließen, das ist Gott sei Dank weit weg. Oder das andere Thema, das uns seit 2,5 Jahren begleitet. Wie viele fiebern auf den Tag hin, wo die Masken fallen? Aber wie viele schauen auf die Inzidenzen? Wir haben heute 3.142. Wir liegen als Landkreis Haßberge auf dem 2. Platz in der ganzen Bundesrepublik. Ich habe gestern einen Anruf, gestern Morgen von einem Nachbarkollegen bekommen. Wolfgang, kannst du mich vertreten? Ich bin Corona-positiv. Und heute Morgen um 7 klingelt das Telefon, war es der nächste Nachbarkollege. Kannst du mich vertreten? Ich bin Corona-positiv. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Aber es ist auch verständlich, der Wunsch, die Augen zuzumachen, einzuschlafen und erst wieder aufzuwachen, wenn das Ganze rum ist. Und so bleibt Jesus auch nicht bei dem Vorwurf bei seinen Jüngern. Er sieht, dass dieser Schlaf eine Flucht aus der Wirklichkeit ist, die vor ihnen liegt. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Kennen wir auch. Es gibt Tage, da meint man, ich bin in der Lage, Bäume auszureißen. Und dann geht man zum Baum und schafft maximal eine schlaffe Umarmung. Unsere menschlichen Kräfte sind begrenzt. Und so ist auch dieses, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, sprichwörtlich geworden. Und doch bittet Jesus seine Jünger, gerade in dieser Situation, bitte mobilisiert eure allerletzten Kräfte. Ich brauche euren Beistand. Und wieder geht er. Mit fast den gleichen Worten betet er zu seinem himmlischen Vater. Er versucht zu verhandeln. Verhandlungen helfen in vielen Bereichen. Aber eine Verhandlung muss auch immer einen Inhalt haben. Was ist Zweck und was ist Ziel? Und der Inhalt dieser Verhandlung Jesu mit seinem himmlischen Vater ist nicht nur sein persönliches Schicksal. Es geht nicht nur um sein Leben oder Sterben, sondern es geht um unser Leben oder Sterben. Es gibt in unserer menschlichen Verfasstheit ein paar Grundeigenschaften, die mächtiger sind als alles andere. Der stärkste, die stärkste Eigenschaft, der stärkste Trieb ist der Selbsterhaltungstrieb. Ganz egal, was passiert, jeder Einzelne von uns wird alles tun, um sein Leben zu schützen und zu erhalten. Es gibt wenige Ausnahmen, dass in einer psychischen Sondersituation dieser stärkste aller Triebe überwunden wird. Das sind dann die Suizide, von denen wir ab und zu lesen oder die wir miterleben. Aber wenn diese psychische Ausnahmesituation nicht da ist, sind wir in allererster Linie danach bestrebt, zu leben, zu überleben. Jeder für sich und wir miteinander. Bei Jesus ist es keine psychische Erkrankung. Er ist bereit, sein Leben aufzugeben, diesen stärksten Trieb der Menschen zu überwinden, sehenden Auges in den Tod zu gehen, damit wir das Leben haben. Und wieder kommt er zurück zu seinen Jüngern, abermals schlafend. Ihre Augen waren voller Schlaf. Was ist mit denen in der Zwischenzeit geschehen? Sie haben ja wieder versagt, wieder geschlafen. Wieder nicht die Kraft aufgebracht, ihrem Herrn den Rücken zu stärken. Jesus hat den Tod vor Augen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Der griechische Gott des Todes ist der Thanatos, heißt auch auf Griechisch Tod. Und er ist der Bruder des Gottes des Schlafes, des Hypnos. Und sowohl Thanatos als auch Hypnos leben in der Unterwelt. Der Schlaf ist des Todes Bruder. Auch wenn sie nicht wach sein konnten, auch wenn sie die Bitte Jesu nicht erfüllen konnten, weil ihre Kräfte nicht ausgereicht hatten, waren sie doch genau in dieser Sphäre, wo es um Leben und Tod ging. Der Schlaf ist eine Brücke zwischen Lebenden und Toten, so heißt es. Und Jesus geht nochmal, betet wieder, wieder mit den gleichen Worten. Was in unserem Evangelium nicht steht, ist eine wörtliche Antwort Gottes. Mein Sohn, hab Verständnis, da musst du jetzt durch. Nein, wir sehen nur das Ergebnis. Kommt wieder zu seinen Jüngern und die schlafen wieder. Dreimal das Gleiche. Aber an der Antwort erkennen wir, am Fortgang der Geschichte erkennen wir, wie die Antwort aussah. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wollt ihr weiterschlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Keine Gnade also für die irdische Existenz Jesu, für seinen menschlichen Anteil am Wesen. Der Auftrag muss erfüllt werden, koste es, was es wolle. Und wir wissen, die Erfüllung dieses Auftrags kostet Jesus das Leben, aber uns kostet es den Tod, auf das wir leben, so wie er es verheißen hat. Selbst wenn für eine gewisse Zeit das Böse die Macht übernimmt, Jesus begibt sich in die Hände der Sünder. Er sagt es noch freundlich. Aber es sind die Mächte des Todes, die ihre Hände da nach ihm ausstrecken. Und er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt. Siehe, es ist jener nahe, der mich verrät. Ein Schritt auf dem Weg der Passion Jesu. Ein Schritt, den er gegangen ist und den wir mit unseren Seelen und unseren Gedanken mitgehen. Wir können vom Ergebnis her denken. All das, was Jesus im Garten Gethsemane noch vor sich hatte, wissen wir, dass es uns zum Heil gereicht. Er geht in den Tod und wir ins Leben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.